Herzlichen Dank für die Einladung. Und wir wollen uns heute das Fiat-Geld aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Und ich habe hier die handlungslogische Betrachtung gewählt. Handlungslogik geht zurück auf vor allem Ludwig von Mises. Er hat sie systematisiert. Er nannte sie Praxeologie, die Logik der Praxis, die Logik des Handelns. Sie finden aber handlungslogische Ausführungen bereits 1307 im Buch von Dante, De Monarchia. Auch hier hat er schon erkannt, dass der Mensch handelt, um seine Unzufriedenheit zu vermindern oder zufriedener zu werden, dass der Mensch sein eigener Zweck ist. All das ist schon länger bekannt, aber in der systematischen Art und Weise hat das Ludwig von Mises in Human Action für den Bereich der Ökonomie vor allem die Handlungslogik systematisch ausgearbeitet. Und wir können menschliches Handeln kategorisieren in friedliches und feindliches Handeln. Also, wir haben einmal, Mises hat Handeln kategorisiert, einmal ein autistisches Handeln. Ja, das ist nicht der Autismus, den die Psychologie meint, sondern autistisch heißt einfach alleiniges Handeln ohne, das ist der Gegensatz, zwischenmenschliches Handeln, also es ist die zwischenmenschliche Interaktion. Da sind mehrere Willensakte betroffen, beim autistischen Handeln nicht. Und das können wir dann wiederum kategorisieren in friedliches, feindliches Handeln. Und da haben wir beim zwischenmenschlichen Handeln einmal die freiwillige Kooperation. Ne? Katalaxie, das ist dann das griechische Wort dafür. Da geht es um Angebote, Wünsche, Bitten. Das ist, wann immer Menschen freiwillig übereinkommen, etwas zu tun. Das ist nicht nur der Austausch mit dem Bäcker, 40 Cent gegen das Brötchen, sondern auch, wenn sie miteinander ins Kino gehen. Wir können von vornherein sagen, bei freiwilliger Kooperation, dadurch, dass die nur dann zustande kommt, wenn es beide wollen, ergibt sich daraus immer eine Win-Win-Situation, eine Pareto-Verbesserung. Dem Bäcker sind die 40 Cent wichtiger, dem Käufer ist das Brötchen wichtiger. Sonst würde der Austausch nicht zustande kommen, immer nur, wenn sich jemand einen Vorteil von der Handlung verspricht, von dem Austausch. Und insofern ist es eine Win-Win-Situation und wir wissen auch genau, wenn Sie mit jemand anders ins Kino gehen, statt allein, dann ist Ihnen das lieber, als alleine zu gehen, ins Kino zu gehen. Beim zwischenmenschlichen Handeln kennen wir noch die erzwungene Kooperation. Das ist also Drohung oder Zwang in der Form, wie wir Juristen sagen, der vis compulsiva, also der nachgebende Zwang, wo ich ein Nachgeben des anderen erzwingen will. Das ist zum Beispiel, wenn ich Ihnen ein Übel androhe, wenn ich sage, zahlen Sie mir 1000 Euro oder ich lasse da eine Zwangskette gegen Sie in Gang kommen von Zwangsgeld, Zwangspfändung, Zwangshaft bis hin zu unmittelbarem Zwang. Das ist immer am Ende der staatlichen Zwangskette, ist der unmittelbare Zwang. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Und da gibt es neben die vis compulsiva, das wäre die berühmte Daumenschraube. Ne? Ich drehe die Daumenschraube so lange an, bis ich sage, okay, ich gebe nach, jetzt zahle ich. Ne? Das ist der Zwang. Dann haben wir die Pseudokooperation. Das ist also Betrug, Lüge, Täuschung, Wortbruch. Das ist beispielsweise, wenn ich ein Stück Wolfram nehme und das Gold ummantel, und das haben wir, glaube ich, ein ähnliches spezifisches Gewicht, und Ihnen dann vortäusche, das wäre eine Goldmünze, dann geben Sie mir die 2000 Euro hierfür, weil ich Sie getäuscht habe und Sie erleiden dabei einen Schaden. Das ist also auch eine feindliche Handlung. Dann haben wir das egoistische Handeln, Wegnahme, Gewalt. Hierzu gehört Diebstahl. Ja, der geht auch, da muss ich den anderen nicht zur Kooperation zwingen. Ich kann ihm einfach sein Handy wegnehmen, ob er es sieht oder nicht. Diebstahl ist auch keine heimliche Tat. Und Gewalt, das wäre, also wenn es hier bei der zwischenmenschlichen Handlung sprechen wir Juristen von der räuberischen Erpressung, ja, zahle mir etwas oder ich tue dir etwas an. Und beim Raub, das wäre dann, ich will nicht die Kooperation, ich ziehe dem Opfer einfach mit dem Knüppel über den Kopf und dann erwarte ich gar keine Interaktion von ihm. Ich sehe ihn nur als Objekt und nicht als Handelnden und nehme ihm das einfach weg. Und dann gibt es noch friedliches autistisches Handeln, das ist, sie strecken sich daheim Pullover und steigen damit niemanden auf den Fuß zumindest. So. Jetzt wollen wir Fiat-Geld und feindliches Handeln betrachten. Wo im Zusammenhang mit Fiat-Geld stoßen wir auf feindliches Handeln? Da haben wir natürlich einmal, wenn ich jetzt mit Gold oder Bitcoin zahlen möchte, da wird hier Kapitalertragsteuer eingefordert. Das heißt, es wird, wenn Sie die auch nicht zahlen, also die wird ja mit Drohung durchgesetzt, da werden die üblichen Zwangsmittel eingesetzt. Also es werden Menschen bedroht in einer Art und Weise, die es für sie ungünstig erscheinen lässt, Gold oder Bitcoin zu verwenden, weil nach einem Jahr müssen sie praktisch das halten ja erstmal, bis sie es dann als Zahlungsmittel verwenden dürfen. Ansonsten wäre ja als die Kapitalertragssteuer fällig. Also das ist auch nicht durch freiwillige Kooperation. Wir können hier nochmal schauen, das ist keine freiwillige Kooperation, es ist kein friedliches Handeln, sondern das wird natürlich erzwungen, da wird Zwang eingesetzt. Dann haben wir die Festlegung als gesetzliches Zahlungsmittel natürlich. Ja, das Fiatgeld, also auf Euro lautende Banknoten, sind das einzige unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel, steht im Bundesbankgesetz. Und dann steht natürlich auch gleich, wie das durchgesetzt wird. Mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt Geldzeichen, Marken, Münzen, Scheine oder andere Urkunden, die geeignet sind im Zahlungsverkehr, anstelle der gesetzlich zugelassenen Münzen oder Banknoten verwendet zu werden oder unverzinsliche Inhaberschuldverschreibungen ausgibt, auch wenn ihre Wertbezeichnung nicht auf Euro lautet. Bei den unverzinslichen Inhaberschuldverschreibungen bin ich darauf gekommen, dass wir früher in der Grundschule, da gab es so diese Zettelchen, ne, die man sich dann ausgestellt hat, wenn man vom anderen was geliehen hat, weil man in der Pause vom Hausmeister was kaufen wollte. Da stand dann drauf, der Inhaber dieses Schuldscheins kann von Max einen Betrag von 10 Euro verlangen. Ja. Damals waren es natürlich 10 D-Mark. Und das ging dann damals, kursierte das lustigerweise so ein bisschen, so kleine Schuldzettel, dann Inhaber-Schuldzettel in der Klasse. Ja, wussten wir damals nicht, dass das verboten ist. Ne? Dann feindliches Handeln ist natürlich auch Steuern sind, also die Praxeologie ist nicht moralisch. Ja? Sie sagt, beschreibt, was ist, und es ist nun mal feindliches Handeln, jemand zu bedrohen, gib mir Geld oder ich werde dir einen Zwang zufügen. Und insofern ist natürlich das Einfordern von Steuern eine feindliche Handlung und natürlich auch dann das Einfordern in einer bestimmten Geldart. Ja? Also zahlen wir das in diesem und jenem Fiat-Geld. Dann hat man natürlich auch das Fiat-Geld in ganz großem Stil die Finanzierung feindlicher Handlung ermöglicht. In den großen Kriegen, vor allem dann im Ersten Weltkrieg, wurde ja überall der Goldstandard auch deshalb abgeschafft, weil es natürlich viel schwieriger ist, im Goldstandard zu finanzieren, die Kriegsausgaben oder das Geld einzuwerben, dann indem man Anleihen bei den Bürgern aufnimmt oder die Steuern dann erhöht, die man braucht für die Kriegsfinanzierung im Goldstandard. Das merken die Leute sehr schnell, dass sie da ärmer werden, dass ihnen da Wohlstand entzogen wird. Und hingegen mit dem Fiat-Geld ist es natürlich möglich. Markus Krall hat es ja schon dargelegt, dass mit der Druckerpresse einfach das Geld gedruckt wird, das man dann braucht, also dass es durch die Buchungssätze im Zentralbanksystem das Geld zur Verfügung gestellt wird in einem viel größeren Umfang und erst später merken die Leute dann mit zeitlichem Verzug die Verarmung, die dadurch stattgefunden hat. Dann haben wir vorhin auch schon gehabt, und der Krieg an sich, ja, ist natürlich die feindliche Handlung per excellence. Also wenn ja hier eine Gruppe von Angreifern eine andere Gruppe überfällt, habe ich einmal den Angriff und dann auch innerhalb der Gruppen von Angreifern haben wir in den jüngeren Kriegsgeschehen ja immer noch den Militärzwang. Das heißt, da werden ja Menschen gezwungen, mitzukämpfen, unter Androhung schwerster Übel, die das auch gar nicht möchten. Nicht nur freiwillige Rekruten haben in den großen Kriegen mitgekämpft, sondern sogar überwiegend zwangsrekrutierte Menschen. Also die Gruppe der Angreifer handelt sozusagen nach innen und nach außen feindlich. Genau, und dann hatten wir die Aufkündigung des Goldstandards am 15. August 1971. Ja, ist die Frage, ob das jetzt, es wird wohl nicht von vornherein geplant gewesen sein, also wird man als Jurist da nicht von Betrug sprechen, aber es ist zumindest ein performativer Widerspruch, ein Leistungsausfall, weil bis dahin bestand ja diese Einlöse. Verpflichtung, bis man sie eben aufgekündigt hat. Da könnte man noch sagen, war es eine Täuschung in dem Sinn, weil wortwörtlich hat Nixon ja gesagt, I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. Und dieses temporarily, also temporär, also dass man es temporär aussetzt, wir haben jetzt 2023, also wir sind bislang keine gegenläufigen Verkündungen von US-Präsidenten, dass die temporäre Phase abgelaufen wäre, bekannt. Und das ist natürlich, ob er damals wirklich temporär gemeint hat oder gesagt hat, jetzt ist Schluss, ne? Wäre ja erstmal eine Täuschung Und insofern eine feindliche Handlung, wenn er das von Anfang an endgültig gemeint hätte, wie es sich jetzt ja auch so herausgestellt hat. Und nicht nur temporär, weil da blieb ja zumindest noch die Hoffnung, das kommt dann in 2 Monaten wieder, wenn die Spekulanten, die er da anprangert, der Herr Nixon, wenn die dann befriedet sind mit dem temporären Aussetzen. Dann hat man natürlich Fiat-Geld und feindliches Handeln in Fiat-Geld-Systemen, die zu hoher Inflation ja neigen, die darauf angelegt sind, hat man natürlich auch Beschränkungen des Kapitalverkehrs und des Währungsumtausches. Und auch die werden mit der klassischen feindlichen Handlung, mit Drohung, mit Zwang umgesetzt. Steuern, wenn Beträge abfließen sollen, Mengenbeschränkungen, man darf nur so viele Geldmengen ins Ausland überweisen oder vom Ausland bekommen, je nachdem, was man umsetzen will. Melde- und Genehmigungszwang, wenn man Überweisungen ins Ausland durchführen will oder vom Ausland Geld bekommt. Umtauschzwang. Ich erinnere mich, dass glaube ich, als wir als Kinder noch, da war Jugoslawien noch sozialistisch, da musste man dann an der Grenze in einem gewissen Bereich D-Mark umtauschen in den Dinar. Da wurde man gezwungen, da wurde man nicht gefragt.
In der DDR auch.
In der DDR war es wohl auch der Fall, ne?
25 Mark.
Ah ja, okay.
In Böhmen auch.
Ah ja, also das war verbreitet unter Fiat-Geld. Systemen, das auch Umtauschzwang war und natürlich diktierte Wechselkurse. Wir haben ja da hier von, ich glaube, Anthony Miller hat berichtet, in Argentinien gibt es ja praktisch einen offiziellen, einen diktierten Wechselkurs. Und Tucker Carlson hat das auch dargestellt, als er Javier Milei besucht hat. Und dann gibt es dann so in Hinterzimmern noch Wechselstuben, zum ganz anderen Umtauschkurs getauscht wird als offiziell, und das war in der DDR, glaube ich, genauso und in Jugoslawien auch, dass also der offiziell von der Regierung festgelegte Umtauschkurs, der war natürlich beschönigend für die eigene Bevölkerung. Also auch hier ist natürlich der diktierte Wechselkurs, es ist nicht durch Vereinbarung, hier haben wir kein friedliches Handeln, es ist eine Sonderform, auch die Vereinbarung des friedlichen Handels ist freundliches Handeln sogar, sondern das sind Befehle, wie Immanuel Kant das damals schon sagte, dass das Recht, wie es bei ihm unterwegs war, das Strafrecht, ja, das ist nicht logisch begründet, sondern das ist der staatliche Befehl und die Strafe ist für die Befehlsverweigerung. Und so ist es mit diktierten Wechselkursen auch, das ist ein erzwungener Befehl. Dann hat man natürlich Fiat-Geld in der Tendenz inflationär. Die Preise entwickeln sich in Richtungen, die man nicht haben möchte, nicht nur wegen der Inflation, sondern auch wegen der folgenden Wirtschaftskrisen. Also gibt es Preisfixierungen und die werden auch befohlen zur Bekämpfung von Inflation und Wirtschaftskrisen. Ja, da gibt es Mindest- und Höchstpreise, ja, da gibt es dann Höchstmieten als Preisdeckel oder Mindestlöhne, ja, mindestens und immer. Man versucht dann in die eine oder andere Richtung, die einem gerade wünschenswert erscheint, nach der Willkür der Obrigkeit, durch die Preisfixierung hier die Effekte des Fiat-Geldes einzudämmen. Das funktioniert natürlich nicht. Wir wissen, dass Preisfixierung verschieben das Problem vom Preis auf die Menge oder die Qualität. Jetzt hat man Mietpreisdeckel. Infolgedessen finden weniger Investitionen ceteris paribus statt in Wohnungseigentum. Es finden weniger Renovierungen statt. Die Rentierlichkeit sinkt ab, als das der Fall sein würde, wenn es eben keine solche Preisdeckel geben würde, also verschiebt sich das Problem vom Preis auf die Menge oder auf die Qualität. Dann kommt die Interventionsspirale, das heißt, das vorgegebene Ziel wird nicht erreicht, dass also sozusagen ich das Wohnraumproblem löse und dann wird weiter interveniert, dann wie hier in den 70er Jahren, dann kommt halt meinetwegen der Staat selbst als Wohnungsbauer, dann wird sozialer Wohnungsbau und es wird über Steuern und über weitere Inflation finanziert. Und so kommt die berühmte Interventionsspirale in Gang, von der Ludwig von Mises sprach, also das ist dieses Abgleiten in die Kommando- oder Befehlswirtschaft, dieses Abgleiten in den Sozialismus, in dem Intervention um Intervention kommt. Und die Preisfixierung sind natürlich auch Befehle. Ne? Also die waren nicht vereinbart, sondern im Gegenteil, man wird dann bestraft. Ne? Beim Mindestlohn, wenn der Mindestlohn unterhalb des Marktlohnes liegt, ist er wirkungslos. Ist er unschädlich. Aber wenn er oberhalb des Marktlohnes liegt, dann führt er natürlich tendenziell zur Arbeitslosigkeit und dem Arbeitnehmer soll es gar nicht erlaubt sein. Also das steht nicht zu dessen Disposition zu sagen, ich möchte aber trotzdem, meinetwegen, für 12 Euro wird er mich einstellen und für 15 Euro nicht, was jetzt, wenn 15 Euro der aktuelle Mindestlohn bei ihm wäre, es wird nicht in seine Disposition gestellt, wie auch die Arbeitnehmer Zwangsversicherungen nicht freundlich waren für die Arbeitnehmer, sondern man hat sie da behandelt wie Mündel. Sie hatten nicht wie erwachsene Individuen, die gesagt haben, da brauche ich nicht, ja, ich vereinbare das anderweitig. Das sind Befehle und sind insofern feindliche Handlungen. Wir haben also bis hierhin schon gesehen, dass Fiat-Geld Systeme allerhand feindliche Handlungen erfordert, damit es am Laufen bleibt und dann auch noch feindliche Handlungen befördert, ja, wie eben kriegerische Handlungen oder auch der Wohlfahrtsstaat, also die Umverteilung. Denn man braucht, um wohltätig zu sein, das wird ja beim Wohlfahrtsstaat ausgeblendet, ne? Es ist keine freundliche Handlung, wenn ich jetzt hingehe und sage, geben Sie mir 1.000 Euro oder ich tue Ihnen ein Übel an und davon gebe ich dann 500 Euro weiter und 500 Euro behalte ich für mich. Und es kommt so rüber, als könnte man wohltätig nur sein, wenn man Zwang einsetzt. Das ist natürlich völliger Blödsinn und war auch immer anders. Es gab immer schon Stiftungen, schon in vielen Städten gibt es Krankenhäuser oder Altenpflegeheime, die gehen auf Stiftungen zurück, die sind Jahrhunderte alt. Ja, also da würde man wohltätig, ohne dass man jemand etwas weggenommen hat. Es ist überhaupt nicht denknotwendig, dass ich eine feindliche Handlung zur Finanzierung der Wohltätigkeit einsetze. Sondern wir haben historisch auch feststellen können, dass gerade in den Zeiten, in denen der klassische Liberalismus hier war, ein großes Laissez-faire, also bevor dem großen Krieg vor 1913, dass da natürlich ganz, ganz viel Wohltätigkeit auch von solchen Leuten, die wirtschaftlich erfolgreich waren, kam, die dann Arbeitersiedlungen gebaut haben für ihre Arbeiter, Krankenhäuser gestiftet haben, die das Rathaus am Ort gebaut haben, eine Kirche gestiftet haben. Das ging alles ohne, dass man Menschen bedroht. Man muss niemanden bedrohen, um nett zu sein. Genau. Dann haben wir Fiat-Geld und feindliches Handeln. Wir hatten vorher schon das Thema Zentralbanksystem mit Teilreserveprivileg. Ein Teilreservesystem ist eben das ist Bankensystem, in dem die Sichteinlagen nicht liquide Mittel in gleicher Höhe gegenüberstehen. Das heißt, ich kann, wenn alle meine Einleger kommen, dann kann ich die nicht auszahlen, ja, weil ich das gar nicht habe. Ich habe meinetwegen nur eine Mindestreserve von 2% und den Rest muss ich dann versilbern. Da komme ich dann so schnell nicht hin, wenn der Bankrun ist und ich muss erst meine ganzen Assets verkaufen, ja, meine Kreditforderungen, meine Wertpapiere als Bank, das heißt, das wäre ein Fall dann der Insolvenz, wenn es zum Bankenrun kommt. Und das ist ja eigentlich, wenn wir uns im Nicht-Bankenwesen anschauen, wie ist das da geregelt? Man muss ja auch sagen, der Leistungsausfall, der performative Widerspruch, auch wenn er nicht Täuschung ist, aber ich kann jetzt nicht mehr zahlen, ja, und ich sehe das ab, damit schädige ich natürlich meine Gläubiger, wenn ich das absehen kann. Deswegen erfordert man ja, dass man sagt, ja, da muss man gegenüberstellen, wann sind meine Zahlungen fällig und mit welchen Mittelzuflüssen rechne ich. Und wenn ich feststelle, ich werde demnächst zahlungsunfähig, dann muss ich auch die Hände heben und dann müssen die Gläubiger benachrichtigt werden und dann geht das Ganze ja, wie es jetzt ist, wird es eben von den Gläubigern im Insolvenzverfahren oder vom Insolvenzverwalter und dann mit der Gläubigerversammlung wird es geregelt. Und bei Teilreserve-Banking ist es sozusagen chronisch. Ne? Also da ist man ist zahlungsunfähig, man weiß das, ja, man kann das an der Bankbilanz sehen. Aber man sagt, das ist in Ordnung, das hat sich ja so ergeben, das Teilreserve-Banking. Und durch die Zentralbank hat man dann den Lender of the Last Resort, die dann flüssige Mittel zur Verfügung stellen kann. Sie kann kein Kapital, das macht dann die Staaten, aber sie kann zumindest flüssige Mittel in Form von Kredit zur Verfügung stellen, sodass sich das Problem, das sich am Teilreservesystem ergibt, gelöst werden kann. Und auch hier haben wir dieses Zentralbanksystem mit Teilreserveprivileg im Fiat-System. Das ist natürlich jetzt auch nicht durch freundliches Handeln zustande gekommen. Also die Menschen haben das nicht vereinbart, sondern das sind Privilegien, staatliche Privilegien, die man hier aufgrund der staatlichen Macht zugesichert hat. Und wenn man jetzt kein angeordnetes, Kredit- und reguliertes Kreditwesensystem hätte und Fiat-Geldsystem, sondern die Banken sich natürlich im freundlichen Wettbewerb halten müssten, dann hätten wir natürlich ein anderes Bankensystem, als wir das jetzt haben, das mit Befehl geschaffen wurde. Dann feindliches Handeln und machtgedecktes Geld hatten wir ja auch, den Petrodollar. Die feindliche Grundlage ist hier die Akkumulation von Macht und man kann dann eine Reservewährung durchdrücken. Man kann dann sagen, du, Regierung von XY, wirst dein Öl, deine Rohstoffe nur noch in dieser Währung fakturieren. Sonst, unterschwellig, werden wir Schutzgarantien zurückziehen, dich nicht mehr beschützen. Oder manche hatten das dann auch so verstanden, oder wir werden dir ein Leid zufügen, ne, wenn du auf die Idee kommst. Wir hatten es ja vorhin im Fall von Irak und Libyen, lag das ja nahe, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt nicht mehr in Dollar fakturieren, sondern in anderen Währungen. Und das ist natürlich auch eine feindliche Handlung, jemand anzudrohen, ihn zu überfallen, wenn er nicht in der Währung abrechnet, in der man das gern von ihm hätte. Dann ist natürlich auch die Propaganda für das Fiat-Geld selbst eine feindliche Handlung. Also die Leute, die verkünden Fiat-Geld, im Fiat-Geld liegt das Heil, die unterstützen natürlich dieses Fiat-Geld, das allerlei feindliches Handeln erfordert, um in der Welt zu sein und um die Probleme, die infolge dessen auftreten, in den Griff zu gelangen. Und natürlich auch die Finanzierung der Propaganda passiert ja oft auch durch feindliches Handeln. Das heißt, da hat jemand an einer Universität oder einem Institut, der vertritt dann den Keynesianismus und bewirbt das Fiat-Geld. Und der wird ja auch nicht freiwillig finanziert, sondern das werden ja auch die Menschen werden bedroht, damit sie eben die Steuern bezahlen, damit der Propagandist für das Fiat-Geld-System weiterhin Propaganda für das Fiat-Geld-System betreiben kann. Wie gesagt, Praxeologie ist wertfrei. Ja. Wir stellen hier nur nüchtern fest, das sind feindliche Handlungen. Ja. Da wird mit Zwang gedroht oder es wird zwangsweise finanziert. In der Praxeologie und in der Wissenschaft selber lässt man sich nicht darüber aus, wie sich das moralisch. Ne. Ludwig von Mises hat mal gesagt, Wissenschaft ist nicht normativ, ja, geht es nicht darum, was sein soll, sondern sie ist deskriptiv, ne, sie ist beschreibend. Es geht darum, was ist und man kann ganz nüchtern beschreiben, das sind feindliche Handlungen. Ja, genau. Dann habe ich zwar nicht den Lösungsteil, sondern wir sind hier noch im Problemteil, so wie der Herr Mutlak das formuliert hat, aber trotzdem wollte ich zumindest am Ende hier eine Lösung andeuten und und zwar nicht hier auf das Technische eingehen, also wie schafft man dieses Geld jetzt ab? Könnte man sagen, man hat jetzt schlechtes Geld, man schafft es ab oder die erlaubt den Leuten einfach ihr eigenes Geld zu finden. Aber das Problem ist, solange erzwungene Herrschaft über friedliche Menschen besteht, ist es immer wieder möglich, zu schlechtem Geld zurückzukehren. Ja, und das ist ja auch immer wieder passiert. Der Goldstandard wurde ausgesetzt in Krisenzeiten, in Kriegszeiten. Dann ist man wieder zurückgekehrt. Und dann, wenn man aber eine neue Krise oder einen neuen Krieg auf dem Schirm hatte, dann hat man wieder den Goldstandard ausgesetzt oder die Konvertibilität ausgesetzt oder ist jetzt gar nicht mehr. Jetzt ist man dann ja gar nicht mehr zum Goldstandard zurückgekehrt. Sondern der Übergang von der Kriegswirtschaft zum Wohlfahrtsstaat war ja dann, wäre es nicht möglich gewesen, mit einer Rückkehr zum Goldstandard das so zu finanzieren. Und da ist eben mein Punkt, erzwungene Herrschaft, was hier dem Ganzen zugrunde liegt, also dass die Menschen eben bedroht werden, dass die feindlichen Handlungen systematisch stattfinden und institutionalisiert. Das ist ein Symptom und nicht die Ursache einer tiefer liegenden Haltungskrise. Ja, wir haben es also mit etwas zu tun, was tiefer geht. Und da müssen wir herausfinden, warum ist erzwungene Herrschaft so populär und wie ist die in den Haltungen verankert. Und da hat Ludwig von Mises gesagt, und ich will es hier nur kurz anreißen, das war eines seiner Kernsprüche, die Tat folgt der Idee. Ja. Also die Menschen sind von bestimmten Ideen beseelt. Ja, und diese Ideen bestimme natürlich, ich nenne das Einstellungen und Überzeugungen. Ja, also welche Einstellungen und Überzeugungen habe ich zum Beispiel zu feindlichem Handeln? Ja. Da sagen ja viele, viele Menschen zum Beispiel, wenn man jetzt so eine typische feindliche Handlung ist die Erbschaftssteuer. Ja. Einer dritten Person kann man eigentlich sagen, könnte das ja völlig egal sein. Ne. Davor kommt er nicht zum Schaden. Seine Situation wird weder verbessert noch verschlechtert. Davor hat das Vermögen dem Erblasser gehört und der Dritte hatte davon nichts. Und danach gehört es dem Erben und der Dritte hat davon nichts. Ne? Aber trotzdem, wenn Sie eine Umfrage machen, die Haltung ist, ja, diese, so eine kollektivistische Gründung, ah, nee, da hätte ich gerne meinen Fair Share dran, ne? Wenn mein Nachbar erbt oder mein Nachbar was. Da finde ich, da gibt es einen Fair Share für mich. Ja, der ist handlungslogisch, ist dieser faire Anteil an der Erbschaft eine Null, kann man klar beziffern. Ne? Aber in der Haltung der Menschen ist es anders. Sie haben andere Einstellungen, Überzeugungen und das nannte Immanuel Kant auch die eingepferchten Vorurteile. Ja? Die, also die gütigste Oberaufsicht, so hat er es ja immer genannt, Immanuel Kant, den Leuten halt eingepfercht hat, damit sie so ticken, wie sie ticken. Nämlich im nächsten Schritt, nach den Einstellungen, Überzeugungen, kommen die Gefühle, Gedanken, Emotionen, also der Antrieb. Ja? Das, was wir denken, wird bestimmt durch unsere Einstellungen, Überzeugungen, durch unsere Haltungen. Ne? Und wenn wir natürlich zu feindseligem Handeln Haltungen haben, die das begünstigen, dann werden die Leute auch feindselig denken und fühlen. Ja, und die letzte Ziele, die sie dann haben wollen, also ihr Denken und Fühlen, bestimmt ihr Handeln, also auf was sie abzielen, um ihre Unzufriedenheit zu vermindern, das bestimmt dann Wahl und Wert der Mittel, welche Mittel sie einsetzen und was ihnen die wert sind, um ihre Unzufriedenheit zu vermindern. Das bestimmt ihr Handeln und sozusagen die Handlungen der Menschen, ja, die sie durchführen in ihrem Leben, das ist am Ende bestimmt ihr Schicksal, ihre Lebensgeschichte. Ja, oft noch mehr das, was sie unterlassen, als das, was sie tun. Aber so ist es. Einstellung und Schicksal, so läuft die Kette. Es geht von den Haltungen, um die Haltungen. Und über die Haltungen der Menschen hat sich auch Edward Bernays, der Neffe Sigmund Freuds, und ich glaube sogar Doppelneffe, er war, soweit ich weiß, sowohl Neffe Sigmund Freuds und auch Neffe der Frau Sigmund Freuds. Aber das kann ja, wer hier dies ansieht, später auch nachgegoogelt werden. Aber er war sicherlich der Neffe von Sigmund Freud, Edward Bernays. Und er hat das Standardwerk geschrieben, das er Propaganda genannt hat. Ja, es wurde später umbenannt in Public Relations. Das ist auch so dieses Soft-Language-Thema. Das klingt halt feiner als Propaganda, aber damals war man halt noch offen. Man hat gesagt, Propaganda. Und diese Haltungen sind durch Propaganda und Indoktrination in die Menschen gelangt. Wie kriegt man sie wieder raus? Da hat Edward Bernays gesagt, Gegenpropaganda funktioniert so, dass man die Menschen darüber aufklärt, dass die Propaganda unwahr oder unsozial ist. Das muss man natürlich erstmal schaffen. Dazu hat man jetzt mit dem Internet viel günstigere Möglichkeiten als früher. Ja, dass du sagen, jetzt kläre ich auf. Die Propaganda, dass man feindliches Handeln braucht, also dass das in der Gesellschaft das dominieren soll und dass es nicht funktioniert, wie Ludwig von Mises das gesagt hat, dass man laissez-faire und dann hebt sich der Wohlstand und man beschränkt feindliche Handlungen natürlich auf Verteidigung und Vergeltung und hat so eine friedliebende Gesellschaft, anstatt eine, die von feindseligen Handlungen dominiert wird. Hat man die Möglichkeit, das zu verbreiten und zu sagen, nein, also was ihr, eure Haltungen sind unwahr oder unsozial. Wenn man nicht gerade gecancelt oder deplatformt oder gelawfared wird, was ja mittlerweile auch schon hier gibt, also wenn man die Möglichkeit dazu erhält, das, was man als wahr erkannt hat, dann eben zu transportieren, den Menschen zu sagen. Mary Rothbard hat sich das eben dann auch genauer angeschaut. 1992 nannte er das seine Two-Punch-Strategy. Da kommen als erstes Thinktanks vor, die wissenschaftlich aufklären. Also das wäre das Ludwig von Mises Institut Deutschland, so ein Thinktank. Ja, wir legen da die Lehre Ludwig von Mises im Hinblick auf die Ökonomik, aber auch seine Methode, die Logik des Handelns, die Praxeologie. Und die praktisch herausarbeiten, was ist denn wahr? Und dann hat gesagt, das Zweite, was man bräuchte, wenn man jetzt nicht abwarten will, bis alles den Bach runtergeht, weil das fand Rothbard, hat für sich herausgefunden, dass die Nomenklatura, also die eigentlich dann erst aufgeben, wenn selbst für sie die Situation schrecklich ist. Ne? Er hat da, 1992 hatte er schon den Untergang des Sowjetimperiums gesehen, hat gesagt, wie lange die da noch festhielten. Ne? Also wirklich erst als alles kaputt war und es auch so dysfunktional war, dass selbst für die kommunistischen Kader, dass sie selbst gesagt haben, okay, das ist auch für uns nichts mehr zu holen. Ne? Können wir auch unsere Zufriedenheit nicht mehr mehren? Das Ding ist jetzt kaputt. Und da hat Rothbard gesagt, das möchte er nicht. Also er möchte nicht so lange warten. Er findet das, die Idee abzuwarten, bis alles den Bach runtergeht und erst dann sozusagen anzusetzen und versuchen, was dagegen zu unternehmen, das fand er nicht schön. Und deswegen hat er sich für den Populismus unter Umgehung der offiziellen Wahrheitsvermittler ausgesprochen. Also als zweiten, der populistische Teil seiner Two-Punch-Strategy und den Menschen direkt darüber aufzuklären, und das hat er jetzt schön gesagt, dass sie psychologisch verwirrt wurden, dass sie ökonomisch ausgebeutet werden und sozial unterdrückt. Rothbard erkannte das Problem dann schon auch 1992, er hat gesagt, aber das ist natürlich das, was die, so wie Henry Hazlitt immer sagte, der hat das Wort geprägt, die Clique an der Macht am meisten hasst, wenn die offiziellen Wahrheitsvermittler umgangen werden und direkt mit dem Volk gesprochen würde. Also da bräuchte man, hat Rothbard dann auch gesagt, man bräuchte Moxie, am Mumm, ja, also Rückgrat, um das auszuhalten, was man dann zu ertragen hätte, eben von Cancel Culture. Aber wir erleben es auch im Amerikanischen, gibt es ja den Begriff Lawfare, ja, also hier könnte man sagen, übersetzt juristische Verfolgungsjagden und Schmierenkampagnen. Und auch das sah Rothbard bereits 1992, mit dem muss man rechnen, wenn man direkt auf die Leute zugeht und sagt, ihr werdet psychologisch verwirrt, ökonomisch ausgebeutet und sozial unterdrückt. Das möchte man nicht.
Vor 30 Jahren erkannt.
Ja, Immanuel Kant ging auch eben so weit zu sagen, ja, es geht um die Haltungen der Menschen zu sich und der Welt am Ende des Tages. Ja. Und er sagte 1784 in seiner Schrift, Was ist Aufklärung? Dann sagte er, eine Revolution wäre jetzt total sinnlos oder auch eine Gesellschaftsreform, weil die Menschen ticken nun mal so, wie sie ticken. Ja, also die haben ihre Haltungen zu sich und der Welt. Das bestimmt ihr Denken und Fühlen und das bestimmt ihr Handeln. Also, und da müssen wir ansetzen. Es muss also eine Reform der Denkungsart muss vor der Reform der Gesellschaft kommen. Wenn die Menschen ihre Haltungen zu feindlichem handeln und zu, andererseits eine positive Haltung zu friedliebenden Handeln bekommen, dann ändert sich sozusagen im Effekt, ja, dadurch, dass sie sich ihre Haltung ändern, ändert sich ihr Denken, ändert sich ihr Handeln und dann kommen wir in die freundliche Gesellschaft. So war Kants Idee und er erkannte auch, dass es also nicht jetzt daran liegt, dass den Menschen die Verstandesfähigkeit abgeht, zu erkennen, zum Beispiel die Wahrheit über Ökonomik. Ja, das ist da, es gibt halt entweder die freiwillige Kooperation oder die erzwungene. Einmal ist es Win-Win-Situationen, also der Wohlstand aller Beteiligten hebt sich. Einmal Win-Lose, einer auf Kosten und zu Lasten des anderen. Das sind ziemlich einfache Wahrheiten, die sind einfach zu verstehen. Aber Kant sagt eben, der Mut zum eigenen Denken, der geht hier ab, ja, also sondern man hört da auf die gesellschaftlichen Leitbilder, auf die Vorbilder. Auch Ludwig von Mises hat das ja so ausgedrückt. Er sagte anstatt, Kant sprach immer vom Publikum, Mises von der Masse der Menschen. Er sagt, die Masse der Menschen denkt nicht selbst und entwickelt eigene Ideen und Haltungen zu sich und der Welt, sondern die folgen halt den Vorbildern, die sie hingesetzt haben. Und diese Vorbilder hat Edward Bernays hat bezeichnet als das Schattenkabinett. Ne? Meint er nicht verschwörungstheoretisch, sondern Schattenkabinett. Das sind die Leute, die wirklich bestimmen, was die Amerikaner denken und fühlen, was sie wollen. Ja, die Schauspieler, die Gazetten, ja, die da die Themen setzen, die Politiker, die Intellektuellen, ja, bis hinunter zum Bürgermeister und zum Vorsitzenden des Kaninchenzüchtervereins. Also alle Menschen, die von anderen angesehen werden als Vorbilder oder Leitbilder, dann werden die Haltungen von denen passiv übernommen. Das erkannte Kant. Und hat er gesagt, hier zum eigenen Denken fehlt Mut und Entschlossenheit. Die Menschen wurden in den geistigen Gängelwagen gesperrt. Damit drückt er aus. Also der Gängelwagen, das war ja so, da sind die Kinder damals auch schon zu Kants Zeiten. Das war so ein Gestell mit Rollen unten dran. Und damit man nicht umfällt, ist man in diesem Gängelwagen. Also höchst eingeschränkt in seiner Bewegungsfähigkeit und so auch in der geistigen Bewegungsfähigkeit. Das war seine Metapher. Und man hat ihnen Vorurteile eingepflanzt. Und er sagte, das Publikum kann deswegen nur langsam zur Aufklärung geführt werden. Also die ganzen eingepflanzten Vorurteile, die eben zu feindseligen Haltungen zu sich und der Welt führen. Dann kam Kant allerdings auf eine Idee und so tief sind dann wenig gekommen. Nämlich er sagte, es musste eigentlich im Eigeninteresse sein, der Selbstdenkenden unter den Vormündern. Und ein paar hat er da schon erkannt, die zum eigenen Denken gelangt sind unter den damaligen Vormündern. Dass sie die Menschen aufklären, weil sie ansonsten selbst unter das Joch kommen. Ja, also sie verbreiten feindselige Narrative. Und dann, Matthias Desmetsch sprach dann von einer Art Massenbildung. Ja, die entwickeln eine eigene Dynamik. Ja, im Sozialismus hat man ja gesehen, am Anfang hielten das ja noch vor 1917, wusste man ja nicht, welche Schrecken da auf den Weg kommen. Und dann kam auf einmal das totalitäre sowjetische System, wie der Sozialismus dann in der Praxis umgesetzt wurde, der real existierende Sozialismus. Und da kamen auch Leute, die von der sozialistischen Idee entflammt waren, selbst unter das Joch des Sozialismus und hatten dann darunter zu leiden. Ein berühmtes Beispiel, kurz nach Kant, war Pierre Vergniaud, ich weiß nicht, ob wir französischsprachige Leute hier haben, Pierre Vergniaud, der hat bis 1793 gelebt und da hat er auch seine berühmten letzten Worte getätigt. Neben berühmten letzten Worte, rechts ist frei, war sein Satz. Die Revolution frisst ihre Kinder, das hat er dann gesagt. Er war ja heftig Mitwirkender an der Französischen Revolution und 1793 kam er nicht so sehr metaphorisch, sondern eher wortwörtlich unter die Guillotine, noch mehr als unter das Joch. Ja, das also diese Narrative verselbstständigen sich, das war Kants Erkenntnis, diese feindseligen, und dann geht es drunter und drüber. Ludwig von Mises hat es mal so ausgedrückt, der schlimmste Feind eines Sozialisten ist ein anderer Sozialist an der Macht, der nicht sein Freund ist. Dann hat er nichts zu sagen und nur unter dem Joch des Sozialismus zu leiden. Und Johann Wolfgang von Goethe erkannte auch bereits 1797, also 13 Jahre nach Kant, und hat es dann auch metaphorisch schön im Zauberlehrling beschrieben, wohin das führt, ja, dass das aus dem Ruder läuft, diese eingepflanzten Vorurteile in den Menschen, die man ihnen einpflanzt, um sie zu beherrschen, und dass es dann eine gewisse Selbstständigkeit hat. Und der Zauberlehrling, Sie kennen es wahrscheinlich alles. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Walt Disney diesen Film 1940 ganz, ganz aufwendig produziert hat. Und da versucht einer, sich eben Knechte zu schaffen, die für ihn das Wasser schleppen. Und zu Anfang klappt es ja auch ganz gut. Ja, die Knechte schleppen für ihn das Wasser. Und als er dann aber intervenieren möchte, der Zauberlehrling, und das stoppen möchte, dann geht es kräftig schief. Die vermehren sich dann. In Disney hat es ja so schön dargestellt. Und aber aus einem Besen, den hackt er dann klein, dann werden es 2, 3, 4 und so weiter. Und was er da zu Anfang dachte, na, also es geht ja los, hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Worte und Werke merkte ich und den Brauch und mit Geistesstärke tue ich Wunder auch. Und dann befiehlt er eben diesen Besen, also er setzt ein Narrativ ein, ja, reden, um hier sich Knechte zu schaffen, weil manche Strecke das zum Zwecke Wasser fließe und ein Reich in vollen Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Er wird der Situation nicht mehr Herr, er geht unter in seinem eigenen Vorhaben und sagt dann zum Schluss, die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los. Und das war Kants Idee. Da wollte er die Selbstdenkenden unter den eingesetzten Vormündern bei der gütigsten Oberaufsicht auch selbst aufklären und sagt, wenn ihr so weitermacht, wird es eine Katastrophe geben und ihr könnt keinesfalls sicher sein, dass ihr am Ende dieser Katastrophe als Sieger dastehen werdet, sondern es kann sein, dass ihr euch unter dem Joch wiederfindet, das ihr selbst für die anderen gestalten wolltet. Und so bin ich am Ende meiner Betrachtung zu Fiat-Geld und feindlichem Handeln und wollte da auch bewusst bis in die Psychologie, bis in die Haltungen hineingehen. Denn es ist einerseits eine Frage, wie werde ich das technisch los, was bewirkt das Fiat-Geld technisch, aber welche Grundeinstellungen der Menschen ermöglichen es, dass es ein Fiat-Geld-System gibt, oder welche Grundeinstellungen der Menschen ermöglichen es, dass es Herrschaft, wie wir sie heute kennen, in der Art und Weise gibt, dass es jederzeit installiert werden kann, so etwas durch Befehl. Und deswegen wollte ich auch noch hier in die Urgründe der menschlichen Psyche mit Ihnen hinabsteigen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.